was ihr uns ja als Lehrkräfte und Eltern sagt, ihr kommt selten, kommen wir ins Gespräch, weil was gut läuft, sondern wir kommen immer nur dann ins Gespräch, wenn es schlecht läuft.
Ich glaube tatsächlich auch, dass es total wichtig ist, dass man immer wieder das gemeinsame Ziel stark macht, nämlich dass es eben um das Kind geht.
Die Menschen, die dann Sensorium für haben, die haben ein Bauchgefühl und die merken, irgendwas ist hier anders. Ja, jeder redet von seinem Orthopäden oder von dem Einrenken, aber von dem Einrenken der Seele nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Baseline Schule im Gespräch. Heute soll es um das Thema mentale Gesundheit gehen, vor allem um das Startup Tomoni. Ich begrüße ganz herzlich Alex Puhl. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir darüber zu sprechen. Hallo.
Hallo, total gerne. Ist ein wichtiges Thema.
Bevor es jetzt gleich richtig losgeht, kommt ganz kurz Werbung. SchülerInnen und Lehrkräfte, aufgepasst! Die heutige Folge wird euch präsentiert von Paperless Life. Tschüss Zettelchaos! Paperless Life macht euren Alltag strukturierter und digitaler. Der digitale Schülerplaner für das Schuljahr 25/26 ist der perfekte Begleiter für SchülerInnen. Er bietet Wochen- und Monatsübersichten, Notizseiten und praktische Sticker zur Individualisierung des Planers, alles handschriftlich nutzbar auf dem Tablet. Für Lehrkräfte gibt es den digitalen Lehrerkalender 25/26. Mit Stundenplänen, Klassenlisten, Vertretungsplänen und cleveren Verlinkungen und noch viel mehr. Paperless Life steht für nachhaltige digitale Organisation mit Stil. Für mehr Klarheit im Kopf und weniger Papier im Alltag. Für mich ist der Planer von Paperless Life ein echter Gamechanger. Die Pläne lassen sich super easy mit Notizen-Apps nutzen, die Hyperlinks unterstützen, wie zum Beispiel GoodNotes 5.6, Penly oder Drawboard PDF. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Less paper, more fun. Und alles ganz entspannt. Du kannst die Planer 30 Tage testen und wenn du damit nicht glücklich bist, gibst das Geld zurück. Und das Beste, ihr bekommt als HörerInnen 10% Rabatt auf alle Planer von Paperless Life. Den Code und den Link findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Fangen wir mal so an. Ich habe, bevor wir jetzt auf das Startup eingehen und so richtig einsteigen in die Materie, ich habe in einem Spiegelartikel über euer Startup gelesen, dass du dich schon seit Jahrzehnten für Schülerinnen und Schüler einsetzt. Vielleicht kannst du da mal kurz beschreiben, so was dein Engagement genau auszeichnet, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen.
Wir kommen aus Hessen. Ich lebe in Frankfurt und Frankfurt, beziehungsweise Hessen hat eine sehr großzügig ausgestaltete Elternbeteiligung in Schule. Also das kann man halt dann auch noch so leben, wie man es lebt. Und ich habe das sehr intensiv gelebt, weil ich glaube, Erziehung, Schule funktioniert nur im Dreiklang, Schülerinnen, Lehrkräfte und Eltern. Und habe mich da sehr eingebracht und habe sozusagen Karriere gemacht vom Klassenelternbeirat zum Schulelternbeirat. Dann bis auf Stadtebene. Ich war 6 Jahre lang im Stadtelternbeirat Frankfurt und habe so alle Perspektiven von Schule kennengelernt. Also die Schülerperspektive kannte ich ja nun. Ich war Schulsprecherin damals. Die kannte ich so viele, viele Eltern. Ich habe, glaube ich, mit 1000 noch was Eltern gesprochen, weil es im Moment in Frankfurt viele Anliegen gibt. Und habe aber das große Glück gehabt, dass in der Zeit auch die Stadt drauf gekommen ist, dass gut ist, wenn man sich austauscht. Und es gab lauter Konferenzen, an denen ich teilnehmen durfte und habe dadurch sehr intensiv auch die andere Seite miterlebt und von den Sorgen und Nöten von Lehrkräften, von Schulleitungen gehört. Und das hat dazu geführt, dass wir ganz oft Pressekonferenzen gemacht haben zum Beispiel oder Themen angegangen sind zu dritt, also alle drei Perspektiven, Schüler, Lehrkräfte und Eltern zusammen. Das fand die Verwaltung nicht nur schön, aber ich glaube, das war gut.
Ja, das passt auch ganz gut zu meinem Podcast, weil ich will ja auch immer alle Perspektiven irgendwie berücksichtigen und reinbringen und frage mich aber gerade so ein bisschen, warum du eigentlich nicht Lehrerin geworden bist, wenn du dich so viel auf der schulischen Ebene bewegst. Hast du das jemals überlegt?
Ich habe es ganz kurz überlegt und habe Jura studiert, weil das hat mir gar nicht so gut gefallen. Und dann habe ich aber in Frankfurt damals, das war noch im Turm, da war die Pädagogik und das war so gruselig, dass ich dann gedacht habe, dann nicht. Und ich fand es so wahnsinnig theoretisch und ich dachte eigentlich, dieses mit den Kindern und die Kinder verstehen, wie Kinder agieren, warum was Kinder bewegt, das kam da überhaupt nicht drin vor. Mhm. Und das war mir dann zu theoretisch und dann habe ich dann doch Jura zu Ende gemacht.
Mhm. Ja, also jetzt vielleicht überleitend, du hast gerade selbst angesprochen, so dass dir zu wenig vorkam, was die Schülerinnen und Schüler bewegt. Wenn wir mal in Schule reinschauen, dann stellen wir ja fest, dass seit Jahren eigentlich so die psychischen Belastungen zunehmen. Also es sind immer mehr Schülerinnen und Schüler betroffen. Übrigens auch Lehrkräfte, das kann man auch sehr gut beobachten. Es gibt eine Trendstudie, die Trendstudie Jugend in Deutschland, aus der geht hervor, dass 11% der 14- bis 29-Jährigen wegen psychischer Belastung in Behandlung sind. Und ich habe vor kurzem gelesen, einen Satz von einer Schülerin, einer 16-jährigen Schülerin, die gesagt hat, unsere Probleme werden einfach nicht gesehen. Und das kann man natürlich auch übertragen und sagen, wahrscheinlich hat sie eher gemeint, auch meine Probleme werden auch nicht gesehen. So geht es vielen Schülern und Schülern. Und darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen, wie wir als Lehrkräfte auch sozusagen diesen Blick schärfen können für unsere Schülerinnen und Schüler, wenn sie diese inneren Kämpfe haben. Und da habt ihr euer Startup gegründet. Tomoni, vielleicht gehst du mal kurz auf den Namen ein. Also was bedeutet das überhaupt? Wie seid ihr zu diesem Startup gekommen? Du hast ja gerade schon selbst gesagt, dass du eigentlich Juristin bist. Und genau, so ein paar Hintergrundinformationen vielleicht zu Beginn.
Okay, also Tomoni bedeutet zusammen auf Japanisch. Ich erkläre gleich, warum den Japanisch-Bezug. Und das ist genau so, wie wir denken. Also Inhalt dieses oder Ziel dieses Startups ist, dass Früherkennung von Anzeichen psychischer Erkrankungen vom Umfeld von Kindern und Jugendlichen gesehen wird, dass die Menschen wissen, was zu tun ist und so kein Kind mehr an einer unerkannten psychischen Erkrankung leiden muss. Warum? Wie bei vielen Startups gibt es eine persönliche Betroffenheit, warum wir gegründet haben. Bei uns ist nämlich genau das passiert. Eines unserer Kinder, ich habe 4 Kinder, war unerkannt psychisch erkrankt. Wir haben das nicht gesehen. Mit dem Wissen, was ich heute habe, keine Ahnung, wie das geschehen konnte. Ihm hat das dermaßen den Lebensmut geraubt, dass er keine Perspektive mehr gesehen hat und sich das Leben genommen hat. Also er wird für immer 16 bleiben. Und so, das war sozusagen das persönliche Erleben. Und dann haben wir durch die Situation, in der wir damals waren, Emil, das war in Corona, Emil, so heißt unser Sohn, Emil war weg und wir haben ihn aber nicht gefunden. Wir hatten einen Abschiedsbrief, aber kein Kind und haben uns dann und auch dann erst in dieser Situation geöffnet und eben unser gesamtes Umfeld um Hilfe gebeten auf der Suche danach. Also nach ihm. Und durch dieses Öffnen und dann hinterher kommunizieren, Emil lebt nicht mehr. Emil hat sich das Leben genommen und Emil war psychisch erkrankt. Er war im Autismus-Spektrum und Autismus und wenn man sich dann überfordert, Depressionen, das gibt es oft. Dann geht eben der Lebensmut verloren oder die Perspektive, dass das je wieder gut werden kann. Und durch diese dann Suche nach ihm mit unfassbar vielen Helfern, danach kamen dann plötzlich genauso unfassbar viele Menschen auf uns zu und haben uns angefangen, ihre Geschichte zu erzählen. Und du hast eben gefragt, wie ich mich mit Schule engagiert habe. Ich habe 6 Jahre lang die Frankfurter Eltern vertreten, sehr laut, sehr sichtbar und habe danach einen Preis bekommen von der Stadt Frankfurt dafür und habe da nochmal rekapituliert, was die Themen waren in diesen 7 Jahren. Und jeder Lehrer, der zuhört, jede Lehrkraft, die zuhört, die weiß genau, wovon ich rede. Fehlende Toiletten, fehlende Lehrkräfte, Stundenausfall und. In Frankfurt kommen noch fehlende Gebäude dazu. Das Thema psychische Erkrankung, psychische Belastung kam da nicht einmal drin vor. Ich hatte also das Gefühl, als es unserem Sohn anfing, schlecht zu gehen, wir sind die Einzigen, es gibt niemanden sonst. Und das ist ein ganz singuläres Problem. Und danach haben wir eben festgestellt, dass dem nicht so ist. Du hast eben genannt, eine Prozentzahl von 11%, die eine Störung haben. Wir gehen sogar davon aus, dass 20%, also jeder Fünfte, psychisch belastet ist. Das wusste ich, aber nichts davon wusste ich. Und vor Corona wurde da ja auch nie drüber gesprochen. Und so, das war also das war die Ausgangssituation. Wir hatten eben Emil, der unerkannt psychisch sehr gelitten hat. Und wir hatten aber diese vielen, unfassbar vielen Geschichten, die alle gleich waren, die alle gesagt haben, wir leiden alleine, wir leiden still. Bei manchen ist es erst sehr viel später entdeckt worden. Und dann haben wir, mein Mann und ich, uns damals gedacht, das können und wollen wir so nicht stehen lassen. Wir wollen einen Unterschied machen. Wir möchten, dass das, was unser Sohn hat erleiden müssen und was offensichtlich so viele andere Kinder oder Familien auch haben, da muss man doch was tun können. Mhm. Und dann haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen und haben eben festgestellt, also A, psychische Erkrankungen sind häufig, es gibt jede Menge Statistiken. Eine ist, dass jeder siebte davon einmal in seinem Leben psychisch erkrankt. Es gibt auch andere, die sagen, jeder dritte. Also es ist richtig, richtig häufig. Mhm. So, und dass 50% dieser Erkrankungen im Erwachsenenalter, dieser im Moment 18 Millionen erwachsene Deutsche, waren schon psychisch erkrankt, während sie in der Schulzeit waren. Das heißt, während wir drumherum sind, das Dorf, Schule, Eltern, der Nachmittag, Sport, Musik, was immer sie machen und die Freunde. Also irgendwo, wo wir sie alle greifen können, diese 2 Millionen Kinder. Und dann haben wir uns überlegt, warum hat das bei Emil nicht funktioniert, dass jemand das erkannt hat, dass er psychisch erkrankt war. An uns Eltern, wir wussten es nicht. Die Lehrkräfte haben uns dann erzählt, dass das in ihrer Ausbildung nicht stattfindet. Und die Jugendlichen haben uns gesagt, wir wissen viel zu wenig darüber. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir einen Unterschied machen und den kann man. Denn jede psychische Erkrankung sind wie alle anderen Erkrankungen auch. Je früher ich sie erkenne, desto besser kann ich sie behandeln. Mhm. Und so ist die Idee von Tumuni entstanden, ein Dorf zu bauen, um diese vielen betroffenen Jugendlichen, was mit Augen offen durch die Gegend geht, Hilfe anbieten kann, sich auskennt, Anzeichen erkennt und einen Unterschied macht. Mhm.
Von euch stammt ja auch dieser Leitsatz, es braucht das ganze Dorf. Und ich erinnere mich auch, als du das gerade erzählt hast, dass ihr diese Kraft für dieses Startup aus eurem Schicksalsschlag heraus entwickeln konntet, habe ich mich auch daran erinnert, dass dein Mann ja auch gesagt hat, dass man dann plötzlich Mitglied ist in einem Verein, von dem man vorher gar nichts wusste. Also und ich glaube, darum geht es auch wenn ich dich jetzt richtig verstehe und du sagst, an deiner Arbeit vorher, Elternarbeit auch, warst du immer laut, so dass man halt auch jetzt in die Richtung, also dieses Lautsein, das ist auch euer Interesse, dieses Thema jetzt einfach wirklich, dass es in den Raum kommt, dass da was passiert. So.
Es ist eine Volkskrankheit. Also wenn du dir überlegst, 18 Millionen Deutsche, das ist die Einwohnerzahl von Nordrhein-Westfalen, ist laut AOK im Jahr psychisch erkrankt. Ja? Mhm. Das sind Massenmenschen. Dafür ist dieses Thema null präsent. Mhm. Mhm. Wenn man sagt, jedes fünfte Kind ist belastet, und man weiß, dass diese Erkrankungen dann eben eine Auswirkung haben aufs Erwachsenen. Da müssen wir doch was tun. Also da müssen wir doch jeder von uns was tun. Und ich glaube, das ist das, was wir versuchen möchten zu zeigen. Jeder von uns kann Unterschied machen, indem wir hingehen und sagen und hingehen und fragen, wie geht es heute? Was kann ich für dich tun? Dass da auch so eine Wahnsinnschance drin steckt, wenn wir das machen, wenn wir alle wachsamer durch die Schule, durch den Alltag, durchs Lehrerzimmer, durch den Freundeskreis gehen, dass wir da einen Unterschied machen können, ohne dass wir eine große Ausbildung brauchen, sondern indem wir da sind, indem wir zuhören und mit aushalten, aber weil wir von außen sind, eben auch Hilfestellung geben können. Keiner von uns muss diagnostizieren oder therapieren. Das ist genau darum geht es gerade nicht. Dafür gibt es Therapeuten, die haben das in einer sehr langen und sehr aufwendigen Ausbildung gelernt.
Das ist gut, dass du es nochmal sagst. Ich glaube, jede reflektierte Lehrkraft wird auch sagen, so, das kann ich nicht leisten, ne? weil ich bin kein Therapeut. Und und wer müsste es eigentlich leisten? Also es ist immer wieder die Rede von multiprofessionellen Teams, in dem Kontext dann auch von den Schulpsychologen. Und wenn wir mal feststellen, wie viele Schulpsychologen wir haben, nämlich dass ungefähr einer auf 5.439 Schülerinnen kommt, dann ist das viel zu wenig. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, das muss sich verändern und wir warten und wir warten und wir warten und es verändert sich nichts. Dann ist das eigentlich, ja,
der absolut falsche Ansatz, sondern die Veränderung fängt wieder bei mir selbst an. Also bei mir als Lehrkraft, jede einzelne Lehrkraft kann zur Veränderung beitragen. Und wenn du jetzt sagst, die Schülerinnen und Schüler, die haben diese Probleme, die stehen vor euch, die teilen mit euch den Raum, ihr verbringt mit denen so viel Zeit. Wie kann ich denn als Lehrkraft mit solchen Situationen umgehen? Ich glaube, da ist auch ganz viel Unsicherheit immer, sowas anzusprechen, die Angst davor, durch das Ansprechen vielleicht noch was zu verstärken, was auszulösen. Wie gehe ich denn damit richtig um als Lehrkraft?
Also genau diese Sorgen haben wir immer wieder gehört und genau deswegen haben wir Tomoni gegründet, weil es braucht Zeit und Übung und ich glaube, das hat was mit Austausch zu tun, mit Nachdenken, mit Haltung. Und genau darüber möchten wir, dafür möchten wir ein Angebot machen. Es ist ein digitales, ein interaktives Angebot, in den Austausch zu kommen, genau darüber nachzudenken, wer kann wie wo einen Unterschied machen. Und jeder kann es. Und auch dieses, auch drüber nachzudenken, wo sind Grenzen, also wo sind meine persönlichen Grenzen, wie viel kann ich nehmen, wo sind meine Grenzen in der Rolle, aber auch, wie gehe ich mit diesen Grenzen um, wenn ich jetzt gerade, also ich kann gerade nicht, weil ich habe 6 von den Kindern und zu Hause geht es gerade auch nicht, dann nicht zu sagen, oh Kopf, ich mache den Kopf in den Sand und das wird schon irgendwie vorbeigehen, sondern sagen, okay, ich kann jetzt gerade nicht, aber meine Kollegen X, Y und Z, die können und die nehme ich mit ins Boot. Das ist kein, es braucht das ganze Dorf, das ist nichts, was wir alleine können. Auch eine wache Lehrkraft kann es nicht alleine. Es braucht das Kind, das mitmacht, es braucht am besten die Eltern, es braucht ein Umfeld. Und ich glaube, dieses Umfeld bewusst zu schaffen, da zu sein, ich glaube, das kann den Unterschied machen. Mhm. Ich kann den Unterschied machen, indem ich meine Jugend, die Kinder, die vor mir sitzen, egal ob es Grundschule oder weiterführende Schule ist, fragen, wie geht's euch eigentlich? Mhm. Ja, und nicht an, wie geht's denn? Und zu erwarten, dass alle ja ist, sondern dann sagen, wie geht's dir gerade? Oder wie geht's dir heute? Oder wie fühlst du dich? Und dann Pause machen, dem anderen sich kurz sortieren, zeigen, dass du wirklich interessiert bist und dann zuhören.
Ja, wenn dann jemand das ist wichtig, ne? Ich glaube, das ist oft auch einfach schon das Zuhören ist, was hilft in der Situation. Ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, so, das muss man nicht alleine können oder nicht schaffen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, also wenn ich jetzt nochmal reingehe in das Klassenzimmer, ich stelle jetzt fest, da ist irgendwas, da hat ein Schüler, eine Schülerin zu kämpfen, dann den Mut haben, auch diese Person anzusprechen, aber gleichzeitig zu wissen, okay, ich kommuniziere jetzt in verschiedene Richtungen. Also ich habe ja vielleicht eine Schulseelsorge an meiner Schule, da hole ich mir, mit denen tue ich mich jetzt zusammen. Ich habe die Eltern, mit denen ich hier in Kontakt trete. Wie gehe ich denn zum Beispiel mit so einer Situation um, wenn ich mit der Betroffenen Person gesprochen habe und sie sagt mir, sie will auf gar keinen Fall, dass ich die Eltern kommuniziere. Ich habe so eine Situation selbst schon erlebt als Lehrkraft und das hat mich damals ziemlich unter Druck gesetzt. Also ich glaube, ich habe damals richtig agiert. Ja, ich habe den Kontakt zu den Eltern aufgenommen. Das fand ich total wichtig, die mit reinzuholen und habe das aber auch besprochen damals dann mit der Schülerin, habe ihr auch gesagt, warum ich das jetzt machen werde und habe ihr das auch gesagt, bevor ich den Kontakt gesucht habe. Aber das sind natürlich, das ist eine große Unsicherheit zum Beispiel.
Genau, also dafür haben wir ein eigenes Modul. Also wir haben unser Angebot modular aufgesetzt, weil ich glaube, wir müssen erstmal wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Was sind psychische Erkrankungen? Was ist meine Rolle? Wie werden sie behandelt? Wo kommen sie her? Und so weiter. Und dann haben wir es nach Störungsbilder, haben uns überlegt, was sind die häufigsten pro Schulform, also Grundschule und weiterführende Schule, und enden das Ganze genau damit, wir nennen das Elterngespräch, um gemeinsam zu überlegen, wie agiere ich, wie komme ich in Kontakt mit den Eltern, weil das ist genau, finde ich, das, was Schule, also die Aufgabe von Schule ist, die Kinder zu identifizieren, die Sorgen haben, und das könnt ihr einfach besser als wir Eltern. Wir sind zu oft zu nah dran. Ganz viele Sachen sind auch genetisch bedingt. Das heißt, für manche Eltern ist einfach das Erleben, so wie es ist, total normal. Die sind auch, also ADHS ist zum Beispiel sehr, weiß man, dass das eine große genetische Komponente hat. da haben Menschen dann auch gelernt, damit umzugehen, oft in einem sehr schmerzhaften Prozess und wissen gar nicht, dass es vielleicht Hilfe gibt und dass man Skills lernen kann, dass man lernen kann, damit anders umzugehen, als sie es gelernt haben, weil sie kennen es ja nicht anders. Ihr seht mehrere Kinder, ich sehe nur meine eigenen, ich selbst mit vieren, ich habe das nicht gesehen, weil die sind ja nicht gleich alt. Mhm. Mhm. Ja, und man sieht natürlich auch die Kinder, irgendwie die eigenen Kinder anders als andere Leute. So, das macht es aber dann auch schwierig dann im Gespräch. Und deswegen ist es total wichtig, mit dem Kind, also ich finde es genau wie du es gemacht hast, würden wir auch empfehlen. Wir würden erstmal das Kind fragen, warum willst du eigentlich nicht mit deinen Eltern sprechen? Und dann kommt ganz oft, ach, die glauben mir nicht, die machen es runter, die bagatellisieren es, die will ich nicht belasten. Irgendwie ein Drittel der Kinder lebt mit nur einem Alleinerziehenden, dann noch sagen, genug Themen, um dann mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Aber meinst du nicht, dass deine Eltern oder dein Elternteil, du bist dem wichtig, die wollen gerne wissen, wie es dir geht. Und manchmal dauert das auch 2, 3, 4 Gespräche, das einzupflanzen. Und auf keinen Fall hinter dem Rücken des Kindes das Gespräch. Also ich finde, das hast du genau richtig gemacht. Und wir üben dann auch ein, wie bereite ich so ein Gespräch vor? Wie bereite ich mich vor, damit dieses Gespräch gut läuft? Wie bereite ich jedes Elterngespräch vor? Ich bin so oft in Schulen rumgeirrt, weil ich nicht wusste, fing schon damit an, dass ich gar nicht wusste, wo ich hin muss. Also da machen wir einen Ablaufplan und dann empfehlen wir den Lehrkräften, beginnt damit, was Nettes zu sagen über das Kind. Ich finde an ihrem Kind toll, dass, und das üben wir in Rollenspielen, und selbst wenn es nicht dein eigenes Kind ist und selbst in der Rolle, dass du, selbst dann siehst du, wie diesen Eltern, die keine Eltern sind, irgendwie ein Lächeln ins Gesicht kommt und sagen, es ist schön, dass man mal was Positives gesagt bekommt, weil wir kriegen so oft eigentlich immer nur gesagt, was alles nicht läuft. Und das ist ja auch das, was ihr uns ja als Lehrkräfte, uns Eltern sagt. Ihr kommt selten, kommen wir ins Gespräch, weil was gut läuft, sondern wir kommen immer nur dann ins Gespräch, wenn es schlecht läuft. Und wenn dann so ein Gespräch damit anfängt, ich schätze an ihrem Kind besonders Kreativität. Das Strahlen, wenn es in den Unterricht kommt. Die tollen Bilder diesmal, irgendwas fällt euch ein. So, dann bin ich schon mal wir sind ein Team. Und dann versuchen, dieses Team herzustellen. Weil wir Eltern kommen ja mit unserer Geschichte. Die Lehrkräfte waren jetzt nicht immer unsere Freunde. Wie kommen wir ins Gespräch? Wie kommt ihr mit uns ins Gespräch, wenn ihr uns auch was sagen wollt, was vielleicht, wo ihr nicht sicher seid, wie wir reagieren? Ja? Und dann immer mit der Haltung, es geht ums Kind. Immer wieder das Kind in den Mittelpunkt stellen, nicht zurück, keine Anschuldigung machen, nicht werten, Beobachtung darstellen. Und dann eben dann auch schon einen Plan haben, was mache ich, wenn es gut läuft? Ich habe hier die Angebote 1, 2, 3, 4. Wenn es schlecht läuft, wie gehe ich dann damit um? Wie bleiben wir trotzdem im Gespräch? Und das muss man üben. Da muss man sich Gedanken drum machen, das vorher planen. Und am besten eben, finde ich, vorher auch mit anderen austauschen. Und das ist das Spannende. Und in unserer Tomoni-Fortbildung, da kommen die Menschen zusammen, die sich für das Thema interessieren, die engagiert sind, die was gemeinsam haben. Die kommen aber aus, wenn es gut läuft, die Gruppen sind maximal 20 Personen groß, aus 16 Bundesländern, irgendwie 5 verschiedenen Schulformen. Das ist eine Mischung aus Lehrkräften, Schulsozialarbeitenden, die dann in den Austausch kommen. Ich habe es auch schon mal, bei mir ist das gut gelaufen. Habt ihr schon mal überlegt, wie geht ihr damit um? Viele Lehrkräfte erzählen mir dann immer, die größte Angst ist, dass dann Eltern anfangen zu weinen, weil die selber so belastet sind, weil mal jemand es ausspricht, dass vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja? Hilft, Taschentücher dabei zu haben und irgendwie zu wissen, wenn das ein schwieriges Gespräch ist, nicht zu wissen, man muss das eigene Kind in 10 Minuten abholen. So Dinge besprechen wir und wir bemerken, wie wertvoll diese Zeit, wir wissen, dass sich Lehrkräfte und Schulsozialarbeitende die Zeit aus den Rippen schneiden, um in die Fortbildung zu kommen. Und dann aber eben zu merken, ich bin nicht alleine, es gibt auch andere, die daran interessiert sind, diese Themen zu besprechen und einen Unterschied zu machen. Jeder von euch kann in dem Leben von betroffenen Jugendlichen den Unterschied machen zwischen stell dich nicht so an oder Hier gibt es Beratung und wir kriegen das gemeinsam hin. Das kann Lebenswegunterschied sein.
Ja, das ist übrigens auch etwas, was ich am Anfang, also ich als Junglehrer, erstmal lernen musste, weil wie du auch sagst, hat mir vorher keiner beigebracht. Also ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass die Schülerinnen und Schüler ja alle mit ihrem Rucksäckchen da in den Unterricht hineinkommen. Und das ist etwas, das ist, dafür hatte ich am Anfang auch ehrlich gesagt nicht so richtig den Blick. Und ich habe das dann durch die Arbeit in der Schule gelernt, zum Glück. Ja, also ich habe irgendwann meinen Blick da schärfen können. Und du hast ja auch die Elternarbeit angesprochen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es total wichtig ist, dass man immer wieder das gemeinsame Ziel stark macht, nämlich dass es eben um das Kind geht, ne? Dass man sozusagen für das Wohlbefinden des Kindes da einfach gemeinsam Entscheidungen treffen möchte und dann finden die Eltern sich auch wieder. Also dass es eben nicht diese zwei Fronten sind, die da irgendwie gegeneinander arbeiten, sondern es ist ja eigentlich eine Zusammenarbeit, die es geben soll. Jetzt haben wir schon ganz oft über psychische Erkrankungen gesprochen. Jetzt, ich fände es nochmal wichtig, vielleicht auch den Unterschied deutlich zu machen zwischen einem normalen pubertären Verhalten und den möglichen Anzeichen von psychischen Erkrankungen. Wo ist da der Unterschied, Alex?
Tja, wenn das so einfach wäre, bräuchten Therapeuten und Psychiater keine 7-jährige Ausbildung. Also, psychische Erkrankungen sind, wenn das Fühlen, das Erleben oder das Verhalten einer Person gestört ist, also anders ist, und dadurch das Leben, also das alltägliche Leben, das Wohlbefinden oder die Leistungsfähigkeit deutlich beeinträchtigt ist. So, das ist die Definition. Was da das Allerwichtigste ist, ist der, um es zu unterscheiden, ist ein Leidensdruck. Und deswegen ist es so schwer auch zu sagen, du hast eine depressive Episode und du bist einfach nur traurig. Es ist sehr subjektiv, wie jemand das Leiden empfindet, und da sind wir, die gerade nicht betroffen sind, sehr schnell, hatte ich auch schon mal oder stell dich nicht so an, geh doch mal spazieren, sind dann so die Klassiker. Das ist das eine, also der Leidensdruck unterscheidest, dann Dauer und Ausmaß. Also ob das mal auch ein Liebeskummer kann furchtbar und schrecklich sein, aber der geht irgendwann wieder weg, eine depressive Episode, die dauert viel länger, die ist viel tiefer. Und weicht eben ab von dem, was andere empfinden. Und das sind Spektren überall. Man versucht, das irgendwie klar einzugrenzen, das geht, aber nicht immer. Und das ist, glaube ich, was total wichtig ist. Wir sind in der Gehirnforschung ungefähr da, wo wir bei Krebs waren in den 70er Jahren. Also noch nicht besonders weit. Also das heißt, man weiß noch nicht besonders gut, woher es kommt. Und deswegen kann man auch vieles noch nicht besonders gut behandeln. Aber der wichtigste Unterschied zwischen normalem Verhalten ist wirklich der Leidensdruck und die Dauer.
Und das wären dann quasi auch die Anzeichen. Also wenn ich das feststelle als Lehrkraft, dass da Betroffene länger zu kämpfen haben, also wäre das dann das Anzeichen oder wäre eigentlich schon vorher irgendwas? Weil ich kann jetzt auch nicht lange warten. Also weißt du, ich kann ja nicht jetzt gucken, okay, geht das über mehrere Wochen und dann werde ich mal aktiv. Gibt es da noch weitere Anzeichen oder wann werde ich denn überhaupt aktiv? Also werde ich sofort aktiv? Ich stelle irgendwas fest, eine Stimmung, die sich so zeigt, vielleicht auch eine gewisse Abwesenheit im Unterricht, vielleicht ist es ein Leistungseinbruch oder so, ist das dann schon ein Anzeichen? Gehe ich jetzt hier schon ins Gespräch? Gehe ich hier auch schon ins Gespräch mit den Eltern oder wo genau fange ich da an?
Also hängt immer davon ab, wie alt die Kinder sind, mit denen du es zu tun hast, aber es ist immer das allererste, das Gespräch mit dem Kind oder den Jugendlichen. Und es ist, wenn dir was auffällt. Dir fällt es ja auf. Also A, glaube ich, dass die Menschen, die dann Sensorium für haben, die haben ein Bauchgefühl und die merken, irgendwas ist hier anders. Es geht immer um Veränderung. Also das hast du schon, es ist schon genau das. Es geht um Veränderung. Antrieb, also jemand, also Leistungseinbruch ist das eine. Jemand, der vorher sehr gut war in der Schule, plötzlich sehr viel schlechter war. Es geht auch in die andere Richtung. Jemand, der plötzlich super, also das Auseinanderbrechen, wenn es nur eine 1 ist und nicht eine 1 plus. Auch das, also alles, was an Verhalten sich verändert, verstärkt, wo du denkst, ist komisch. Mhm. Kleidung. Plötzlich, wenn jemand seinen Kleidungsstil verändert, kann total normal sein, weil jetzt ist die Punkerwelle und man hat auf Instagram gesehen, dass das cool ist. Es lohnt sich aber trotzdem hinzugucken. Und da geht es um, im Prinzip geht es ums Zusammenstellen eines Puzzles. Es braucht das ganze Dorf. Weil es gibt Kinder, die sind in der Schule, die reißen sich halt zusammen, nehmen ihre ganze Kraft, die kommen nach Hause und da geht gar nichts mehr. Zu Hause brüllen sie nur noch, schreien, wüten. Das würdest du nie wissen, weil du findest das Kind total normal. Und die Eltern denken, in der Schule ist das auch so. Mhm. Da maskiert es aber, da hält es gerade noch alles zusammen. Dann musst du gucken, was ist ich, Kind bei dir im Unterricht schläft die ganze Zeit ein. Naja, es kann an deinem hervorragenden Unterricht liegen oder es kann daran liegen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Es braucht das ganze Dorf. Du musst dich bei deinen Kollegen erkundigen, wie ist das Kind bei dir? Und wenn du weißt, okay, in Mathe ist es, also in allen anderen Fächern ist es wach, nur bei mir nicht, dann ist es vielleicht dein Unterricht. Aber ich glaube, man muss genau diese Puzzlesteine zusammensuchen und das relativ schnell. Also jetzt nicht warten. Also wie bei, wenn jemand viel fehlt in der Schule, nicht warten, bis irgendwie das Schuljahr vorbei ist, man feststellt, oh, ich kann gar keine Note geben. Und wer war dieser Peter nochmal? Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Sondern schnell feststellen, beobachten, Beobachtung sammeln und dann überlegen, wer von uns, wenn es mehrere gibt, wer von uns der Richtige ist, das Kind anzusprechen. Mhm. Das Kind ist und dann eben zu fragen, wir haben beobachtet oder ich habe beobachtet das. Und dann ohne Wertung, nicht, boah, du kommst immer zu spät und bei mir kommt das total faul an und ich finde das nervig, sondern ich habe einfach beobachtet, du kommst immer zu spät. Wie geht, ich mache mir Sorgen, du bist mir wichtig. Mhm. Also ich mache mir Sorgen, du bist mir wichtig. Mhm.
Das finde ich auch super wichtig, Alex. Also dieses, wenn ich als Lehrkraft aktiv werde, wird es ja auch schnell mal als Bestrafung wahrgenommen. So, ne? Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, da transparent zu sein. Den Schülern und Schülern immer wieder zu sagen, ich mache das jetzt, weil du mir wichtig bist. Ich mache das nicht, um dich zu ärgern. Ja, also die Dinge auch den Schülern und Schülern verständlich zu machen, finde ich super wichtig. Zwei Gedanken, die mir gerade noch gekommen sind. Der eine, wenn ich sehe jetzt so also einmal wollte ich noch sagen, auf diese Schülerinnen und Schüler zuzugehen, ist Teil unserer Jobbeschreibung. Das gehört zu unserem Job dazu. Also das es ist eben nicht nur unser Job, irgendwelche Inhalte, die im Bildungsplan stehen, zu vermitteln. Ich sehe aber auch die Lehrkräfte, die dann zum Beispiel sagen, ich bin selbst total am Limit. So, ich habe dafür gar nicht die Kapazität. Ich sehe das, aber ich habe die Kapazität nicht. Und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, euren Leitsatz stark zu machen. Es braucht das ganze Dorf. Wenn eine Lehrkraft das zum Beispiel merkt, so, dann und sie hat selbst die Kapazitäten nicht, dann kann sie es ja auch abgeben. Dann muss sie sich halt jemanden suchen, an den sie das abgeben kann. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, so fürs Bewusstsein der Lehrkräfte, es nicht zu ignorieren, sondern in so einem Fall eben auch abzugeben.
Da habe ich noch einen Satz dazu. Abgeben alleine ist es nicht, sondern dann auch nachfragen, ist was passiert. Ja, weil es nützt nicht, dass ich dem Kollegen Schmidt sage, kümmer du dich mal. Und der Kollege Schmidt sagt, das stimmt, ja, ja. Und dann ist Sommerferien und es hat sich aber nie einer gekümmert. Da gehört dann schon dazu, dann nochmal nachzufragen, was hast du denn gemacht? Mhm. Und ich glaube, das ist es, dran zu bleiben. Egal, ob ich selber mache oder eben jemanden bitte, sich zu kümmern. Ja, also das ist eure Job Description, aber mir ist auch klar, ihr habt viel zu tun und ich hab immer mal wieder in Klassen auch gesprochen oder Unterricht gemacht. Das ist wahnsinnig anstrengend, aber ihr habt da eine tolle Rolle, dass ihr Chancenermöglicher seid. Und ich glaube, sich immer wieder klar zu machen, das ist gar nicht so groß, was ihr machen müsst. Es ist dieses, ich sehe dich, mir fällt was auf, ich beobachte es, ich spreche es an. Und eben so ein bisschen sich auskennen mit psychischen Erkrankungen, um dann eben Tipps und zu geben, wo kannst du hingehen? Zur Schulsozialarbeit, die Nummer gegen Kummer, geh mal zu einer Erziehungsberatungsstelle, besprich dich mit deinen Eltern. So funktioniert das, da auch Ängste zu nehmen. Also, aber dafür muss man sich auskennen. Und deswegen haben wir Tumoni gegründet, um genau das auf eine Art und Weise zu transportieren, die so in euren Alltag passt. Also es sind digitale Angebote, es sind morgens, es sind nachmittags. Ich kann mir die Themen raussuchen. Also wir bitten alle, das Grundlagenmodul zu machen, damit wir einfach alle einen gleichen Wissensstand haben. Aber dann kann ich mir das raussuchen, wenn ich sage, ich habe gerade eine Essstörung in meiner, also Verdacht auf eine Essstörung, wie mache ich das an? Dann machst du Essstörung. Wenn du sagst, ich möchte eigentlich alles machen, wir haben Leute, die machen in 4 Wochen alle Module, es gibt Leute, die machen in 4 Monaten 2. Aber ich glaube, sich damit zu beschäftigen und vor allen Dingen dieses nicht damit nach Hause gehen und zu wissen, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, sondern zu sagen, ich habe hier einen Plan und ich habe von anderen gehört, die gehen damit auch so um und das funktioniert und man bestärkt sich gegenseitig und bleibt immer wieder auch dran. Ich glaube, das macht auch für das Wohlbefinden von Lehrkräften einen Unterschied.
Das glaube ich auch, ja. Kann man euch denn auch für einen pädagogischen Tag buchen?
Nee, das machen wir nicht, weil, also in so einem Lehrerkollegium, mir ist völlig klar, dass nicht jeder, und das ist absolut wertfrei gemeint, nicht jeder wird diesen Blick haben. Warum? Weil ich mache Mathe und ich bin Mathelehrer geworden, weil ich Mathe beibringen will. Weil Mathe ist mein Schönstes. Und es gibt die Kinder, die brauchen genau diese Lehrkraft, der sagt, Mathe ist mein Schönstes. Zu dieser Lehrkraft wird aber nie einer gehen, wenn es sagt, mir geht's nicht gut. Zu dieser Lehrkraft gehe ich, wenn ich in Mathe gut bin. Ansonsten bin ich froh, wenn die Lehrkraft mich nicht sieht. Deswegen, also das ist das eine. Also ein ganzes Kollegium, wenn, aber da sind nicht alle drin, die das hören wollen. Das zweite ist, es braucht diesen Austausch über Kollegiumsgrenzen hinweg. Ich höre in jeder dieser Fortbildungen jedes Mal, kommt immer ein Satz, das habe ich im Schulkontext noch nicht erzählt. Denn auch ihr kommt ja mit Päckchen. Mhm. Ja, ihr kommt ja genau wie die Schüler mit ihren Rucksäcken, kommt ihr mit euren Rucksäcken. Mhm. Ja, das sind entweder eigenes oder im Umfeld oder mal ist irgendwas schiefgegangen, ihr habt jemanden angesprochen und das ist eskaliert oder auch ihr kommt ja nicht als weißes Blatt. Mhm. So, werde ich das in meinem Kollegium so offenlegen, hängt vom Kollegium ab, aber vom Ganzen, vor Herrn Mathe Müller wahrscheinlich nicht.
Also du meinst, deswegen, es gibt da nicht so den geschützten Rahmen oder Raum dann, wenn das im ganzen Kollegium stattfindet?
Ja, es ist ein ganz anderer geschützter Raum und die Gespräche sind ganz andere. Weil es sind Leute, man trifft sich, weil wir haben das gleiche Interesse. Wir möchten was für die Schülerinnen und Schüler machen. Wir wissen, es gibt da ein großes Problem, nämlich das Thema psychische Erkrankung. Und wir können uns austauschen, auch über Schulgrenzen hinweg. So wie das in deiner Schule funktioniert, vielleicht funktioniert es an einer anderen Schule ganz anders. Und dann kann man sich austauschen. Vielleicht lernt man was voneinander. Das Gleiche gilt auch über Bundesländergrenzen hinweg. Deswegen ist dieses für uns ein ganzes Kollegium Schulen ist eine nette Idee. Ich glaube, das andere funktioniert besser. Mhm. Mhm. Und laden alle herzlich dazu ein, mitzumachen. Die Fortbildungen sind im Moment kostenfrei. Also das heißt, kommt auf unsere Seite, meldet euch an und probiert es aus.
Ja, tolles Angebot. Vielen Dank für euer Engagement und euren Einsatz da auch. Denn die Nachfrage ist da, glaube ich, wirklich groß. Ich habe noch einen Gedanken oder zwei Gedanken habe ich eigentlich noch, die ich loswerden will. Das eine, wir haben gerade über diesen geschützten Raum gesprochen, wenn es um diese Fortbildung geht. Ich glaube, das auch nochmal, ist auch nochmal wichtig, stark zu machen, auch in den Gesprächen, die ich mit den Betroffenen führe, auch mit den Eltern, da braucht es auch diesen geschützten Raum. Ich finde nicht, dass das Gespräche sind, die irgendwo auf dem Gang oder so stattfinden sollten. Sich denjenigen zur Seite zu nehmen und so ein bisschen auch den Raum zu geben, dass diese Personen sich öffnen können mit ihren Sorgen und was sie beschäftigt, ist, glaube ich, ganz wichtig. Zumindest wenn ich mal so Revue passieren lasse, was ich bis jetzt so erlebt habe, ist das sehr hilfreich, wenn man in ein gutes Gespräch kommen möchte, diesen geschützten Raum auch herzustellen.
Zu dem geschützten Raum, das stimmt, aber manchmal dann bitte nicht warten, bis sich diese eine Gelegenheit ergibt, sondern dann sagen, ich nehme mir den ganz kurz zur Seite, hey, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut, wollen wir mal sprechen?
Ja.
Und allein absolut. Zu zeigen, ich habe dich, also das sagen uns die Jugendlichen, dieses, selbst wenn sie dem ersten, was wollen sie denn? Dieses, da hat einer hingeguckt, sich die Zeit genommen, den Mut genommen, mich anzusprechen und mich zu fragen, wie es mir geht. Mhm.
Ja, das absolut.
Alleine macht schon. Deswegen bitte, bitte, bitte nicht warten, bis dann der goldene Moment und der Raum frei und nur einer, sondern wirklich dieses, schon allein dieses gesehen werden macht den Unterschied.
Ja, was genau.
Was ich gerne noch mitgehen möchte, weil es ist ja ein ganzer Komplex, es braucht das ganze Dorf. Und deswegen haben wir eben Fortbildungen gebaut für an Grundschule Tätige, weil die Themen sind andere, als für die an weiterführenden Schulen Tätigen. Und dann habt ihr, dann sagen wir immer, dann sollt ihr an die Eltern weitergeben. So, und jetzt haben wir ein Fortbildungsset gebaut für Eltern. Das sind Webinare, also großer Raum, noch viel niedrigschwelliger, wo wir all diese Themen, was sind psychische Erkrankungen, Unterschied zwischen Pubertät oder mehr, heißt das eine, Wut ist gut oder ist das für die Eltern von jüngeren Kindern. Und dann besprechen wir auch noch so in einem, wir nennen das das kleine Einmaleins, wo wir über psychische Erkrankungen reden. Was ist das eigentlich? Woran können wir es erkennen? Was ist dann die Aufgabe? Weg von Schuld und Scham hin zu ins Handeln kommen, ansprechen. Was können wir präventiv auch tun? Und dann haben wir immer noch die Jugendlichen, das braucht das ganze Dorf. Und da gibt es ja die Betroffenen, aber es gibt auch das Umfeld von den Betroffenen. Also die Freunde und Freundinnen, die früh Sachen sehen, die vielleicht sich auch an euch wenden und sagen und irgendwie dann so rumdrucksen und nicht wissen, wie sie irgendwie um Hilfe bitten sollen. Und für die haben wir einen Podcast, jetzt braucht das ganze Dorf, heißt der, Überraschung, wo Jugendliche, Betroffene mit Erwachsenen, die entweder Therapeuten oder Psychologinnen sind, die Themen besprechen und das dann einordnen und eben von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, wie sie damit umgegangen sind, um andere zu stärken. Wie könnt ihr tun? Was könnt ihr tun? Wo könnt ihr um Hilfe bitten? Wie ist das überhaupt? So eine erste Therapiesitzung. Was heißt das? Wie bereitet man das vor? Wie fühlt sich das an? Und, also, dass wir, die Älteren unter uns, noch so unter Dr. Sommer in der Bravo unter der Bettdecke gelesen haben, versuchen wir da in einem Format für Jugendliche zu machen. Eben auch als Hilfe, immer sozusagen, es braucht das ganze Dorf, damit aber Lehrkräfte sagen, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut, aber guck mal, hier gibt's einen Podcast. Da gibt es andere, die erzählen darüber, vielleicht hilft dir das.
Also setzt sie dann quasi so an den Auslösern auch schon an, so thematisch.
Ja, also was immer die Jugendlichen, das sind Fragen von Jugendlichen, die sie uns schicken, die wir dann mit die dann Jugendliche versuchen zu beantworten aus ihrer Perspektive, auch wie sie es gelöst haben. Was mache ich, wenn ich traurig bin? Was mache ich, wenn ich wütend bin? Was mache ich, wenn ich damit nicht klarkomme? Wie spreche ich auch meine Freundin an? Wie kann ich mich überwinden, dieses schwere Leid mit jemandem zu teilen? Da gibt es ganz oft, ich kann das auch nicht teilen und dann, was macht das denn mit meiner Freundin? All diese möglichen Gedanken versuchen wir aufzugreifen und eben von Jugendlichen, die das eben selbst erlebt haben, die das eben teilen, dann fühle ich mich nicht mehr so alleine. Weil das ist das, was uns alle sagen, ich fühle mich so allein. Dieser Rucksack mitzugeben, ihr seid nicht allein. Die Lehrkräfte sind mit dem Thema nicht allein, die Eltern sind nicht alleine, die betroffenen Jugendlichen sind nicht alleine, aber auch die Freundinnen und Freunde sind nicht alleine. Es braucht ein Dorf. Wir müssen dieses Dorf bauen, sichtbar machen. Und das Tolle ist, also die Lehrkräfte, die bei uns in Fortbildung sind, die hinterher sagen, die uns dann schreiben, ja, wir haben das Gespräch gesucht. Und ja, das Kind, wo ich immer dachte, wir kommen hier nicht klar, wir sind plötzlich auf einer ganz anderen Ebene und ich konnte einen Unterschied machen. Das ist ja, wenn ich da vorne stehe und unterrichte und das Kind vor mir ist aber mit seiner Essstörung beschäftigt, da kann ich mich abstrampeln, du kannst den tollsten Unterricht machen, wenn du das nicht adressierst. Ja, weil Bildung funktioniert nur, wenn der Kopf dafür frei ist. Und ihr seid diejenigen, die das sehen können und die dann eben mit einem Wissen, was ihr entweder schon habt oder wenn ihr wollt, bei uns euch aneignet, eben eine Möglichkeit habt, da wieder Platz zu finden für Wissen und dann eben den Jugendlichen das zu ermöglichen, was in ihnen ist.
Du hast gerade nochmal gesagt, dass die Betroffenen sich oft eben so alleine fühlen. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich dich noch fragen wollte. Und zwar hattest du vorhin gesagt, dass es einmal im Jahr eine Präsenzveranstaltung in Frankfurt für die SchülerInnen gibt. Ja? Wie ist denn da die Stimmung? Wie hast du das erlebt? Denn da könnte man doch zum Beispiel feststellen, dass man nicht alleine ist unter Umständen? Also, oder ist das eine ganz andere Stimmung? Kannst du da mal kurz erzählen, wie deine Erfahrungen so sind?
Also, die Veranstaltung heißt Schulsuizidpräventionstag. Genau, du runzelst schon die Stirn, Schulleiter fallen in Ohnmacht, wenn wir damit kommen. Ich würde das so wahrnehmen, also aus diesem Suizidpräventionstag ist auch der Podcast entstanden, weil eine von unseren jungen Referentinnen eben gesagt hat, wenn jeder Tag Suizidpräventionstag sein und ich mit dem, was ich erlebt habe, anderen helfen kann, anderen zeigen kann, wie es ist, ich eben nicht alleine bin. Ich würde dieses Gefühl eintüten, wäre das Schönste, weil es ist eine Achtsamkeit, die gehen miteinander um, die lassen sich ausreden, die hören zu, die haben Fragen und kommen eben raus und sagen, ich bin nicht alleine. Und die kommen genau wie die Lehrkräfte sagen, ich habe ein Kind im Kopf, um das ich mir Sorgen mache, kommen sie entweder, weil sie selber betroffen sind und eben dieses Erlebnis haben mit dem, was sie erleben haben, plötzlich nicht mehr alleine zu sein. Oder sie kommen, weil sie eine Freundin oder einen Freund haben, um den sie sich Sorgen machen und wo sie eben dann an die Hand bekommen, was sie tun können, wie auch sie einen Unterschied machen können. Eben weg von, was ihnen natürlich der Klassiker ist, erzähl es keinem weiter. Das ist ja, hört immer wieder. Ich erzähle dir jetzt was, aber erzähl es ja keinem weiter. Und dann sitzen diese Kinder oder Jugendlichen mit diesen zum Teil wirklich unfassbar schweren Themen alleine und wissen nicht, wie sie es lösen können und ihnen da Lösungsmöglichkeiten zu geben, wie sie damit umgehen können. Ich wünschte, wir könnten das in jeder Stadt und in jeder Schule machen, weil das Herzen öffnet, die verstehen einfach, es kann jeden treffen, die gehen ganz normal damit um. Da wird dann, ja, ich war schon mal in der Klinik und ich hatte eine Depression und ich habe eine Angststörung. Ach, du auch? Und wie gehst du damit um? Und es ist wie, wenn wir über Grippe sprechen, reden wir ja auch über oder über Rücken. Ja, jeder redet von seinem Orthopäden oder von dem Einrenken, aber von dem Einrenken der Seele nicht. Und da sind die Kinder und Jugendlichen, die zu diesem Tag kommen, der ist genau wie das alles andere freiwillig. Das sind insgesamt 400 an zwei Tagen aus allen Frankfurter Schulen. Auch da oft ein, ich öffne mich, weil jetzt hier kennt mich keiner. Und dann treffen die sich wieder. Und dann, ich find's unfassbar. Und ich glaube, man muss, was auch immer wir alle tun, wir müssen ins Gespräch kommen, damit psychische Erkrankungen genauso sind wie der Orthopäde. Und einen Gedanken möchte ich gerne, das ist, jedes Verhalten hat seinen Grund. Ja? Dieser Schüler oder Schülerin, die zu spät kommt, kann sein, abends gezockt, verschlafen, Wecker nicht gestellt, irgendwie vor der Schule noch irgendwie mit jemandem rumgeknutscht, keine Ahnung. Kann irgendwas Schönes gewesen sein. Es kann aber auch sein, dass dieses Kind morgens nicht aus dem Bett kommt. Mhm. Ja? Und dann ist es die Aufgabe, nicht zu sagen, hey, auch du schon hier, sondern ein nach der Stunde kurz fragen, was ist denn los? Ich mache mir Sorgen, du bist spät gekommen. Ist alles in Ordnung?
Mhm. Genau. So, cool. Ja, sehe ich ganz genau.
Jedes Verhalten hat seinen Grund und ich finde, wenn man das immer wieder, jemand wird wütend, jemand reagiert komisch, dann ist es unsere Aufgabe zu fragen, was ist der Grund dafür? Dann kann ich früh anstoßen und je früher, desto besser.
Okay, danke schön, Alex. Zum Ende hin kommen wir noch zu einer Rubrik, wo ich das Mikro an dich abgebe, nämlich zu dem schnellen Entweder-Oder. Das schnelle Entweder-Oder. So, ich bin ganz gespannt, was du dir für Fragen überlegt hast.
So, aus Elternsicht natürlich. Fuck you Goethe oder Frau Müller muss weg?
Fuck you Goethe.
Elternabend oder Ausflug mit der Klasse?
Ausflug mit der Klasse.
Und was hast du von den Sätzen schon gesagt? Es hat erst geklingelt, wenn ich sage, dass es geklingelt hat. Oder ich weiß nicht, ob du kannst, aber du darfst auf Toilette gehen.
Ich habe beide Sätze schon gesagt. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Alex, waren viele Schätze dabei in unserem Gespräch. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt ein bisschen mehr dieser Thematik annehmen werden. Ich werde auch nochmal euer Startup und auch den Podcast, den du erwähnt hast, in den Shownotes dann verlinken, sodass man das schneller findet. Und bedanke mich bei dir, bei deinem Mann, bei euren MitarbeiterInnen für euer Engagement, dass ihr genau dort ansetzt, wo Schule und Gesellschaft eigentlich nicht hinterherkommen. Und bin froh, dass es euch gibt.
Vielen Dank und wir danken allen, die eben für Kinder den Unterschied machen, da wo es nötig ist.